HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Der Mord, um den es geht, liegt schon lange zurück.
Der verurteilte Mörder ist 2002 aus der Haft entlassen worden. Jetzt möchte er, dass sein Name auch in den alten Artikeln gelöscht wird.
Vergangen, vergessen, vorüber.
Das ist natürlich eine spannende Frage. Inwiefern hat man irgendwann das Recht, wenn man seine Strafe verbüßt hat, auch in der Öffentlichkeit alleingelassen zu werden?
Die Zeit deckt den Mantel darüber.
Das Bundesverfassungsgericht muss nun klären, wann Betreiber von Suchmaschinen Internetlinks nicht anzeigen dürfen, wenn nach der Eingabe eines bestimmten Namens entsprechende Treffer erscheinen.
Jede Person muss das Recht haben, für Google unsichtbar zu sein.
Wo ich gerade gegenüber Suchmaschinen zum Beispiel darauf hinwirken kann, dass bei einer Suche nach meinem Namen nicht die Informationen als erstes angezeigt werden, die lange zurücklegen und eigentlich gar nichts wirklich mehr über mich aussagen oder vielleicht sogar das Bild meiner Person verzerren.
Das Gerichtsverfahren sei ein bedeutendes zeitgeschichtliches Ereignis gewesen, so die Richter. Würde der Name gelöscht, würde Geschichte getilgt.
Einen Anspruch, im Internet vergessen zu werden, gesteht Karlsruhe also nicht uneingeschränkt zu. Nach langer Zeit aber hat man ein Recht auf einen Neuanfang.
Vergangen, vergessen, vorbei.
Du darfst vergessen werden. Dieses Recht hat das Bundesverfassungsgericht jetzt einem verurteilten Mörder zugestanden, der seine Strafe verbüßt hat und bereits vor 17 Jahren aus der Haft entlassen worden ist. Der Mann hatte Anstoß daran genommen, dass bis heute im Internet Berichte über seine Tat verfügbar sind, Berichte, die seinen vollen Namen enthalten und die sofort zum Vorschein kommen, wenn Nutzer diesen Namen in Suchmaschinen eingeben. Gegen diese Art von Auffindbarkeit hat der Kläger einen Anspruch auf Schutz, sagt das Bundesverfassungsgericht und wirft damit zugleich einige Fragen auf. Denn das Recht, vergessen zu werden, stößt an Grenzen, an juristische Grenzen, die das Verfassungsgericht selbst benannt hat, an technische Grenzen, die im Internetzeitalter schwer zu überwinden sind und nicht zuletzt an menschliche Grenzen, denn Vergessen ist keine Sache von Befehl und Gehorsam. Verbrechen und Vergessen. Welche Rechte haben Mörder? So heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Und wir beginnen ihn vor fast genau 38 Jahren, als der spätere Mörder auf dem Segelschiff Apollonia als Skipper angeheuert hatte. Mein Kollege Daniel Donath erzählt uns, was damals passiert ist.
Es ist der 13. Dezember 1981. Ein Streit bricht in der Küche an Bord der Apollonia aus. Einem Segelschiff, geschnitzt aus altem Holz, auf dem Weg in die Karibik. Herbert Klein, der Kapitän, ist wütend, weil sein Skipper ohne ihn frühstückt. Seit einigen Wochen sind sie auf See. Es ist eng, 6 Menschen an Bord, sie kennen sich kaum. Es gibt Streit wegen Kleinigkeiten. Plötzlich will er, der Skipper, das Kommando auf dem Segelschiff übernehmen. Zwingt den Kapitän bei vorgehaltener Waffe dazu, ihm 4 Blanko-Unterschriften zu geben. Die Crew steht unter Schock. Er droht, alle zu erschießen. Doch der Kapitän wehrt sich. Mit einem Werkzeug schlägt er dem Meuterer über den Schädel. Der greift zur Pistole und erschießt Kapitän Klein und seine Geliebte. Einen anderen Skipper trifft er in die Lunge, verletzt ihn. Die Leichen schmeißt er einfach über Bord. Doch wer ist er? Er ist in der DDR geboren, absolvierte eine Lehre zum Elektroinstallateur. Weil er beruflich bessere Perspektiven in Westdeutschland sieht, flüchtet er 1957 in die Bundesrepublik. Auch dort schafft er nicht den beruflichen Durchbruch. 3 Jahre später wird er von der Bundeswehr eingezogen. Er verpflichtet sich für 5 Jahre, wird Transporthubschrauberpilot. In seiner Personalakte ist vermerkt, dass er in Belastungssituationen auffällig reagiert. Seine Stimmung sei schwankend, heißt es. Nach Ende der Bundeswehrzeit geht er nach Südafrika, will dort als Pilot arbeiten. Doch sein Schein wird nicht anerkannt. Er muss zurück nach Deutschland, wird Lokführer und arbeitet zuletzt bei der Hamburger S-Bahn. Für ihn ein persönlicher Absturz. 1980 kündigt er schließlich, mit 40. Er will die Welt umsegeln, zusammen mit seiner Freundin, und landet bei Herbert Klein, einem Speditionskaufmann, der gemeinsam mit seiner Geliebten auf der Apollonia von Gran Canaria aus in die Karibik segeln will, um dort eine Chartergesellschaft aufzuziehen. Doch kurz vor der Abreise verliert Klein seine Crew und engagiert ihn als Skipper, zusammen mit 2 weiteren Männern. Keiner hat Hochseeerfahrung. Er, der Skipper, versteht zwar etwas vom Segeln, aber nur in der Theorie. Die Spannungen steigen von Tag zu Tag. Am 13. Dezember 1981 kommt es zum Mord. Das Segelschiff legt einige Tage später auf Barbados an. Die Tat wird zunächst von den Überlebenden gedeckt. Zurück in Deutschland versucht er, die Frau des getöteten Kapitäns noch zu erpressen. Dann wird die Polizei aufmerksam. Er kommt vor Gericht und wird verurteilt. Lebenslange Haft wegen zweifachen Mordes. 1999 wird er entlassen, nach 17 Jahren. Wer seinen Namen heute im Netz sucht, stößt sofort auf einen Spiegelartikel aus dem Jahr 1982, in dem die Ereignisse auf der Apollonia ausführlich geschildert werden. 2009 erhebt er daher eine Unterlassungsklage gegen den Spiegel. Sein Name soll nicht mehr im Netz auffindbar sein.
Soweit der Bericht meines Kollegen Daniel Donat über den Mann, dessen Namen auch wir nicht nennen, den Sie aber wahrscheinlich finden werden, wenn Sie umgekehrt nach den Ereignissen auf der Apollonia suchen. Ob Sie diesen Weg gehen wollen, überlassen wir Ihnen. Der als Mörder verurteilte Skipper ist jedenfalls nach seiner Haftentlassung vor Gericht gezogen, um zu erreichen, dass die Eingabe seines Namens in eine Internetsuchmaschine die Nutzerinnen und Nutzer eben nicht mehr mit der Nase auf Berichte von seinem Verbrechen stößt. Und was er am Ende vor dem Bundesverfassungsgericht erreicht hat, das schauen wir uns jetzt mal näher an. Klaus Hempel, Korrespondent in der Rechtsredaktion in Karlsruhe, dem Sitz des Bundesverfassungsgerichts. Guten Abend.
Guten Abend.
Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, der Schutz des Persönlichkeitsrechts wiege nicht grundsätzlich schwerer als das Grundrecht auf Pressefreiheit. Beide Rechte müssen immer wieder gegeneinander abgewogen werden. Und da ist natürlich die spannende Frage, nach welchen Kriterien das geschehen soll. Was ist denn aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts entscheidend dafür, welches der beiden Grundrechte jeweils die Oberhand gewinnt?
Also bezogen auch auf den konkreten Fall ist der Zeitfaktor von ganz großer Bedeutung. Das heißt, je länger die Tat zurückliegt, desto stärker rückt dann das Persönlichkeitsrecht in den Vordergrund und muss dann auch stärker gewichtet werden. Das Bundesverfassungsgericht hat zunächst einmal eine schon länger gültige Rechtsprechung bestätigt, die besagt, wenn die Presse aktuell über einen rechtskräftig verurteilten Straftäter berichtet, dann muss es dieser Straftäter grundsätzlich auch hinnehmen, dass sein Name in der Öffentlichkeit bekannt wird. Da wird dem Informationsinteresse der Bevölkerung eine große Bedeutung zugemessen. Dieses Informationsinteresse, das drängt aber mit der Zeit in den Hintergrund. Und später werden dann einfach andere Dinge bedeutsamer. Die Richter sagen, ich zitiere mal aus dem Beschluss, mit der Befriedigung des Informationsinteresses gewinnt das Recht des Betroffenen, alleine gelassen zu werden an Bedeutung. Daraus folgt, kann man sagen, je länger seine Tat zurückliegt, desto weniger muss er es dann hinnehmen, dass er namentlich in der Berichterstattung genannt wird. Und was den konkreten Fall hier betrifft, da liegt die Tat schon 40 Jahre lang zurück. Und das ist einfach von sehr großem Gewicht bei dieser Entscheidung. Es gibt ja noch einen weiteren Fall, den das Bundesverfassungsgericht entschieden hat. Da geht es um einen kritischen Fernsehbeitrag über eine Geschäftsführerin eines Unternehmens. Dieser Beitrag ist 2010 ausgestrahlt worden, also vor 9 Jahren. Und da hat das Gericht entschieden, dass dieser Fall aufgrund des Zeitfaktors anders bewertet werden muss. Die Beschwerde der Frau wurde zurückgewiesen.
Gerade zum Thema Zeit haben ja die Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsgerichts einen geradezu poetischen Satz in ihre Entscheidung hineingeschrieben. Der Satz lautet: Die Möglichkeit des Vergessens gehört zur Zeitlichkeit der Freiheit. Was ist denn damit gemeint?
Ja, das ist wirklich ein schöner Satz. Unsere Rechtsordnung, kann man sagen, gibt jedem Straftäter ja das Recht auf Wiedereingliederung in die Gesellschaft, wenn er seine Strafe sozusagen verbüßt hat. Und die Verfassungsrichter sagen, es darf von niemandem verlangt werden, dass er zeitlich unbegrenzt mit seinem Fehlverhalten öffentlich vor der Öffentlichkeit konfrontiert wird. Und wenn sich jemand fehlverhalten hat, dann muss er die Chance haben, diesen Fehler irgendwann hinter sich zu lassen. Und nur dann, sagen die Richter, hat er auch die Chance für einen Neubeginn. Und deshalb sei das Recht auf Vergessen oder Vergessen werden so wichtig.
Nun wird ja Öffentlichkeit heutzutage gerade auch im Internet geschaffen. Und das Bundesverfassungsgericht hat schon in den ersten Absätzen seiner Entscheidung gesagt, dass den Kommunikationsbedingungen des Internets bei dieser Entscheidung eine besondere Bedeutung zukomme. Woran machen die Mitglieder des ersten Senats diese Bedeutung fest?
Also sie haben darauf hingewiesen, und das ist ja einfach Fakt, dass sich im Zuge des Internets neue Probleme ergeben haben. Konkret, früher sind die Informationen ja allein in den Zeitungen, Zeitschriften, im Radio, im Fernsehen verbreitet worden. Das heißt, die Informationen sind der Öffentlichkeit früher nur in einem begrenzten Rahmen zugänglich gewesen und irgendwann sind sie in Vergessenheit geraten. Heutzutage ist das völlig anders. Da werden Informationen digitalisiert, sie werden ins Netz gestellt und das hat die Folge, dass sie dauerhaft zeitlos abrufbar sind. Und das ist ein Problem, gerade wenn man Namen in Suchmaschinen eingibt. Die Presse, sagen die Richter, die muss drauf reagieren. Das heißt, wenn sie Artikel in Online-Archive einstellt, dann muss sie Schutzmaßnahmen einbauen, damit eben nicht jede Suchmaschine noch nach vielen Jahren sehr Persönliches wieder ans Licht holt. Wobei, da muss man wirklich immer jeden Einzelfall gesondert bewerten und entscheiden. Ein bekannter Politiker, der sich fehlverhalten hat, der ist sicher anders zu behandeln als der Otto-Normalverbraucher.
Nun hat das Bundesverfassungsgericht nach Abwägung all dessen, über das wir jetzt gesprochen haben, der Verfassungsbeschwerde im Grundsatz stattgegeben. Aber es hat für die Umsetzung Bedingungen formuliert. Was sind das für Bedingungen?
Also ganz wichtig, Presseverlage müssen nicht von sich aus tätig werden. Das heißt, ein Betroffener muss sich an den Verlag wenden, wenn er meint, dass beispielsweise ein Name anonymisiert werden muss. Und der Verlag muss dann prüfen, wie stark die Berichterstattung, die online steht, den Betroffenen beeinträchtigt. Das hängt auch ganz stark davon ab, wie breit die Informationen übers Netz gestreut werden. Das muss, wie gesagt, in jedem Einzelfall gesondert geprüft werden. Und ein Betroffener kann auch nicht selbst vorgeben, welche Informationen über ihn gelöscht werden sollen. Das muss der Verlag nach sorgfältiger Abwägung selbst entscheiden und im Zweifel muss ein Gericht dran.
Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts fängt ja oft die Arbeit in der Rechtsprechung erst so richtig an. Welche Handlungsanweisungen hat denn das Bundesverfassungsgericht aus seiner Entscheidung abgeleitet für die deutsche Rechtsprechung, beim Bundesgerichtshof zum Beispiel und bei den Fachgerichten?
Also in den beiden Beschlüssen gibt es keine konkreten Maßnahmen, die das Gericht vorschreibt. Das Gericht spricht etwas allgemein gehalten von Schutzmaßnahmen, die dazu führen sollen, dass über Suchmaschinen namensbezogene Berichte nicht so schnell gefunden werden können. Das wird dann nicht weiter konkretisiert. Damit bleibt eigentlich offen, was konkret von den Medien verlangt wird. Das bedeutet, welche Maßnahmen im Einzelfall notwendig und auch technisch möglich sind. Das werden künftig in den unteren Instanzen die Zivilgerichte entscheiden müssen.
Klaus Hempel, Korrespondent in der ARD-Rechtsredaktion in Karlsruhe, dem Sitz des Bundesverfassungsgerichts. Vielen Dank. Verbrechen und Vergessen. Welche Rechte haben Mörder? Der Tag in HR2 Kultur. Woran erinnern wir uns und was vergessen wir von ein und demselben Ereignis? Bertolt Brecht brauchte einmal drei wunderbare Strophen eines Gedichts, um sich diese Frage zu beantworten, in seiner Erinnerung an die Marie A.
An jenem Tag im blauen Mond September, still unter einem jungen Pflaumenbaum, da hielt ich sie, die stille, bleiche Liebe, in meinem Arm wie einen holden Traum. Und über uns im schönen Sommerhimmel war eine Wolke, die ich lange sah. Sie war sehr weiß und ungeheuer oben. Und als ich aufsah, war sie nimmer da. Seit jenem Tag sind viele, viele Monde geschwommen still hinunter und vorbei. Die Pflaumenbäume sind wohl abgehauen. Und fragst du mich, was mit der Liebe sei, so sag ich dir, ich kann mich nicht erinnern. Und doch, gewiss, ich weiß schon, was du meinst, doch ihr Gesicht, das weiß ich wirklich nimmer. Ich weiß nur mehr, ich küsste es dereinst. Und auch den Kuss, ich hätte ihn längst vergessen, wenn nicht die Wolke da gewesen wär. Die weiß ich noch und werd ich immer wissen. Sie war sehr weiß und kam von oben her. Die Pflaumenbäume blühen vielleicht noch immer, und jene Frau hat jetzt vielleicht das siebte Kind. Doch jene Wolke blühte nur Minuten. Und als ich aufsah, schwand sie schon im Wind.
Bertolt Brecht und seine Erinnerung an die Marie A. Die Erinnerung an den Mord auf dem Segelschiff Apollonia im Jahre 1981 ist heute, fast 40 Jahre später, sogar bei älteren Zeitgenossen wahrscheinlich verblasst. Aber sie ist reproduzierbar, dank des Internets. Und diese Erinnerung in Gestalt von alten Zeitungsberichten kommt gerade auch dann zum Vorschein, wenn wir als Nutzerinnen und Nutzer den Namen des verurteilten Mörders in die Internetsuchmaschine eingeben. Das aber ist dem Mörder, der fast 40 Jahre nach seiner Tat unbelastet davon seine Sozialbeziehungen gestalten will, wie es in seiner Klage heißt, nicht recht. Und das Bundesverfassungsgericht hat ihm in diesem Punkt grundsätzlich recht gegeben. Nun sollen also die betreffenden Zeitungen Vorkehrungen treffen, damit zwar weiterhin Berichte über den Mord auffindbar sind, aber nicht dadurch, dass man im Internet nach dem Namen des Mörders sucht. Aber wie trifft man solche Vorkehrungen? Das hat mein Kollege Thorsten Schweinhardt versucht herauszufinden.
Stellt man sich das Internet als eine Bibliothek vor, dann ist eine Suchmaschine der Katalog. Ein gigantischer Index, der die Inhalte im Internet erschließt und durchsuchbar macht. Aufgebaut wird dieser Index natürlich nicht per Hand, sondern durch Algorithmen. Sogenannte Webcrawler also Netzkrabbler, durchforsten das Netz ständig nach neuen Inhalten. Treffen Sie auf eine Webseite, dann hangeln sich diese Programme von Link zu Link. Denn ein Link ist nichts anderes als ein Verweis zu einem neuen Inhalt. Die so aufgefundenen Texte werden verschlagwortet und der Index der Suchmaschine dadurch erweitert. Ein ganzes Geschäftsfeld, die Suchmaschinenoptimierung, befasst sich ausschließlich damit, Inhalte noch besser auffindbar zu machen. Die eigene Webseite in den Suchergebnissen noch weiter nach vorne bringen, dafür gibt es tausend und eine Methode. Aber was, wenn das Gegenteil gewollt ist? Kann man eine Suchmaschine dazu bringen, zum eigenen Namen kein Ergebnis mehr auszuspucken? Technisch gesehen ist die Antwort ganz klar ja. Suchmaschinen können gewährleisten, dass bestimmte Beiträge durch eine reine Namenssuche nicht gefunden werden. Die Algorithmen der Suchmaschinen sind mittlerweile so intelligent, dass sie sogar Suchergebnisse finden oder auch filtern können, die thematisch zum jeweiligen Namen passen, auch wenn der Name selbst in den Texten gar nicht vorkommt. Die Seitenbetreiber selbst, also zum Beispiel ein Verlag oder eine Zeitung, können das technisch so erstmal nicht. Sie können nur entscheiden, ob ein bestimmter Artikel von Suchmaschinen generell gefunden wird oder nicht. Beim Programmieren einer Webseite kann man durch bestimmte Befehle Suchmaschinen verbieten, die Seite in ihren Index aufzunehmen. Das heißt aber, der komplette Inhalt ist nicht auffindbar und nicht nur ein Name. Bereits 2014 hat der Europäische Gerichtshof ein Recht auf Vergessenwerden geschaffen, das auch für Suchmaschinen gilt. Seitdem bieten große Suchmaschinen wie Google, Bing und Yahoo Online-Formulare an, über die man das Entfernen bestimmter Suchergebnisse beantragen kann. Gelöscht werden die Einträge aber nur, wenn eine nachvollziehbare Begründung vorliegt. Jeder Einzelfall muss geprüft werden und jedes Mal müssen das Recht der Öffentlichkeit auf Information und das Grundrecht der Person auf Achtung des Privatlebens gegeneinander abgewogen werden. Und ganz wichtig, es werden damit nur die Fundstellen in der Suchmaschine gelöscht. Die eigentlichen Inhalte sind immer noch vorhanden. Über bestimmte Schlagworte vielleicht nicht mehr zu finden, aber keineswegs unauffindbar. Da verwundert es kaum, dass es auch schon Firmen gibt, die Online Reputation Management anbieten, also die Pflege des digitalen Rufs. Solche Agenturen versuchen, für eine Person unvorteilhafte Inhalte aus dem Netz zu bekommen oder sie durch andere Inhalte zu verdrängen. Denn aktuelle Inhalte, die oft verlinkt und geteilt werden, erscheinen in der Regel weiter oben in den Suchergebnissen. Das digitale Weiterleben, das Schaffen neuer, gegenwärtiger Online-Spuren, kann also auch eine Strategie sein, um die Vergangenheit vergessen zu machen.
Sagt mein Kollege Thorsten Schweinhardt. Und auch Goethe hat dieses zuletzt beschriebene Phänomen einmal in Worte gefasst und auf ganz ähnliche Weise erklärt, wie er einen begangenen Fehler vergessen macht. Er hat gesagt, ich habe einfach einen neuen Fehler begangen. Darauf waren die anderen so versessen, dass sie den alten glatt vergessen. Aber das Internet, so heißt es ja immer, vergisst nichts. Auch nicht im Fall des verurteilten Mörders von 1981. Allerdings könnte nach der jüngsten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts der Name des Mörders in Zukunft leichter in Vergessenheit geraten als bisher. Konstanze Kurz, Sprecherin des Chaos Computer Clubs, guten Abend.
Guten Abend.
Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung einen Kompromiss skizziert zwischen dem Persönlichkeitsrecht auf der einen und Presse- und Meinungsfreiheit auf der anderen Seite. Es hat gesagt, Berichte über den Mord von damals sollen oder müssen weiterhin im Internet auffindbar sein, aber nicht mehr dadurch, dass man den Namen des Mörders in eine Suchmaschine eingibt. Ist das aus Ihrer Sicht eine Entscheidung, die den Stärken und Schwächen des Internets gerecht werden kann?
Na, ich glaube, es ist schon eine Entscheidung, die den jetzigen technischen Gegebenheiten und auch den Suchgewohnheiten entgegenkommt. Wir sind nun mal mittlerweile in der Situation, dass fast alle Menschen dieselbe Suchmaschine benutzen. Das macht es etwas einfacher, solche Ergebnisse zu tilgen oder nicht mehr so doll sichtbar zu machen. Aber gleichzeitig gab es ja auch noch die andere Entscheidung am selben Tag, wo man in einem anderen Fall nicht diese Notwendigkeit gesehen hat. Insofern, wir haben so ein bisschen ambivalentes, praktisches Entscheidungsverhalten hier. Aber für die Persönlichkeitsrechte ist es sicherlich ein Gewinn.
Lässt sich denn aus Ihrer Erfahrung sicherstellen, dass der Name des Beschwerdeführers oder ähnlicher Menschen, die dann künftig solche Ansprüche geltend machen, in Vergessenheit gerät im Netz? Oder gibt es immer Möglichkeiten, ihn trotzdem zu finden?
ich würde nicht davon ausgehen, dass es wirklich eine Form von Vergessen ist, wie Menschen vergessen können. Also ich denke, wenn man sucht, wird man nach wie vor finden und das ist ja aus meiner Sicht auch gut so. Aber die Resozialisierung, die das Gericht da in den Mittelpunkt stellt, die ist zwar nicht gerade der Zeitgeist heute, aber die ist natürlich auch wichtig. Und vielleicht sollte man auch mal nicht immer nur an die Betroffenen und ihre Persönlichkeitsrechte denken, sondern natürlich auch an deren Familien oder Kinder. Ich glaube, viel mehr als diesen Kompromiss konnte man wohl nicht raushauen, wenn man die technischen Gegebenheiten heute sieht.
Man muss ja fortan in jedem Einzelfall, sobald betroffene Menschen ein Recht auf Vergessenwerden einfordern, abwägen, welches Grundrecht in dem jeweiligen Fall Vorrang genießen soll, der Persönlichkeitsschutz oder die Meinungs- und Pressefreiheit. Ist so ein Ansatz denn kompatibel mit der Fülle von Inhalten im Netz und mit der Dynamik, die im Netz herrscht?
Naja, die Grenzen sind schon hoch, damit man dieses Persönlichkeitsrecht sehr viel höher bewertet. Und ganz sicher werden wir viele Gerichtsentscheidungen auch noch dazu sehen in den nächsten Jahren und vielleicht sogar Jahrzehnten. Das ist sicherlich keine Frage, denn richtig ist, dass sich auch Zeitungen oder Archive dagegen wehren. Es ist ja auch korrekt, dass nicht jeder ankommen kann und sagen kann, hier, mein Name soll gelöscht werden. Dennoch ist es letztlich eine Einzelfallentscheidung, über die wir sprechen. Die ist so gelagert, wie sie ist. Und andere liegen eben anders. Also ich glaube, nicht sehr viele Betroffene können sich ganz konkret darauf stützen, aber sie könnten ihre Forderungen, zum Beispiel an Zeitungsverlage, auf diese Entscheidung stützen und hoffen, dass die Zeitungsverlage ein Einsehen haben. Ich hoffe aber auch nicht, dass sie zu sehr entgegenkommend sind, denn wir wollen ja schließlich also die Informations- und Pressefreiheit auch nicht beschränkt sehen. Es ist ein Dilemma, aus dem wir so leicht nicht rauskommen.
Und das vielleicht auch mit einem Grundproblem des Internets zusammenhängt. Das Internet ist einerseits rasend aktuell, auch rasend spontan, gerade was Gefühlsregungen angeht, Stichwort Hass und Hetze. Auf der anderen Seite konserviert das Internet unendlich viel, und zwar auch in seinem Urzustand. Müsste man da nicht Möglichkeiten finden, zu ordnen, Aktuelles von Nicht-Aktuellem zu trennen und auch im wahrsten Sinne des Wortes mal auszumisten?
Na, ich glaube, das wird schlecht möglich sein. Es gibt natürlich Archive, die auch schon länger zurückliegende Webseiten, die es gar nicht mehr gibt, archivieren. Aber die Wahrheit ist eigentlich technisch auch eine andere. Es geht sehr, sehr viel verloren jeden Tag. Und es geht auch sehr viel, zu sagen, dem Vergessen entgegen, wenn man jetzt mal diesen menschlichen Terminus sehen will. Also diese Hoffnung, dass alles, was wir gerade in so großen Mengen textuell und visuell und in Filmen und so weiter produzieren, erhalten bleibt, ist natürlich so nicht wahr. Bei Sachen, die Interesse gefunden haben, da gilt dieser Spruch, dass das Internet nichts vergisst. Aber bei weniger interessanten Sachen geht sehr, sehr viel verloren. Insofern, wir haben ein gewisses Vergessen auch ohne dieses Urteil.
Zumal das Internet ja auch sehr verwirrend sein kann. Bei mir selbst merke ich, dass ich im Internet oft erst nach einer Weile genau hinschaue, um festzustellen, wie alt ist überhaupt dieser Text, den ich da gerade lese. Benebelt das Internet nicht unser Zeitgefühl und beschränkt es nicht unsere Fähigkeit, das, was wir lesen, in seinen Kontext einzuordnen?
Na, es kommt immer wieder vor, dass sich Menschen über bestimmte Nachrichten zum Beispiel aufregen und bemerken dann erst später, na, die Meldung ist ja 3 Jahre alt und das Problem besteht so gar nicht mehr. Ich glaube, das ist eine gewisse Technik- und Medienkompetenz.
Ist aber doch eine Informationsfreiheit, die dann genau das Gegenteil erreicht, die unsere Fähigkeiten beschränkt und uns auf diese Weise eher unfrei macht, oder?
Ja, es ist, glaube ich, beides. Also die Ambivalenz drückt sich da auch aus. Aber wir suchen natürlich auch oft das Aktuelle. Und wenn uns dann was unterkommt, was nicht mehr aktuell ist, dann bemerken wir es nicht gleich. Es kann natürlich auch manipulativ benutzt werden. Viele tun das ja auch und hoffen, dass Menschen nicht merken, dass Meldungen alt sind. Aber ich glaube, das wird sich technisch wenig ändern. Wir produzieren eben sehr viel Inhalte und viele davon eben veraltet auch schnell.
Das Bundesverfassungsgericht hat bei seiner Entscheidung abgewogen zwischen verschiedenen demokratischen Grundrechten. Nur wie viel oder wie wenig hat das Internet und haben seine Gesetzmäßigkeiten eigentlich etwas mit Demokratie zu tun?
Naja, ich denke, da gibt es sehr viele Zusammenhänge. Das eine besteht darin, dass es ein offenkundiges, auch ethisches Problem darin liegt. Es liegt eigentlich darin, dass wir eine Suchmaschine haben in unserem mitteleuropäischen Raum und im nordamerikanischen Raum, die eigentlich bestimmt, was wir wissen können. Viele Menschen sind nicht mehr in der Lage, das Netz überhaupt zu benutzen, ohne diese Suchmaschine Google. Und da natürlich schon demokratiepolitische Probleme. Denn dieser Anbieter, der ja ein kommerzieller Anbieter ist, kann potenziell bestimmen, was noch sichtbar ist. Er kann es sogar hinter unserem Rücken, denn wir wissen ja, dass die Ergebnisliste, die da ausgeliefert wird, überhaupt der Algorithmus und die Software, die dahinter liegt, nicht offen und transparent gehandhabt werden. Die sind natürlich auch manipulativ in dem Sinne, dass sie andere Suchergebnisse bekommen als ich, weil die eben individualisiert sind. Da ist schon eine Menge Problematiken, die Juristen ja auch schon lange beschäftigen, aber auch Techniker. Denn viele Menschen wollen natürlich auch gerne bestimmte Dinge finden. Und es hängt auch damit zusammen, wie wir heißen. Wenn Sie Stefan Müller heißen, werden Sie natürlich ganz andere Probleme haben als ein Betroffener, der einen sehr eindeutigen Namen hat und immer wieder gefunden wird.
Die Frage nach dem Demokratischen am Internet habe ich auch im Hinblick auf die Nutzer gestellt. Das Internet ist ja, man könnte sagen, sehr, wenn nicht sogar extrem basisdemokratisch. Jeder kann und darf mitreden, egal wie intelligent das Gesagte ist. Nun sind aber die meisten Demokratien auf der Welt nicht basisdemokratisch, weil sich die Autorinnen und Autoren der jeweiligen Verfassung gesagt haben, um im Tagesgeschäft politische Entscheidungen fällen zu können, braucht man Sachkunde und geordnete Entscheidungsprozesse. Insofern ist das Internet eigentlich schwer vereinbar mit einer repräsentativen Demokratie. Oder?
Naja, man merkt ja, die Debatten in den letzten 2 Jahren drehen sich darum. Ja, wie wird plötzlich so viel gehetzt und warum ist so viel Hass im Netz, warum ist auch so viel Falschinformationen im Netz? Aber andererseits ist es natürlich so basisdemokratisch auch wieder nicht, denn nicht jeder ist in der Lage, bestimmte Dienste zu benutzen. Nicht jeder kann sich äußern in diesem Sinne. Es ist aber auch einfach wenig Möglichkeiten, das, was wirklich strafbar ist, also wenn jemand zum Beispiel beleidigt oder jemanden wirklich sozusagen in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt, dagegen vorzugehen. Da hat sich vieles im Rechtsapparat noch nicht angepasst. Und da sehe ich auch Demokratiedefizite. Allzu basisdemokratisch ist es aber in Wahrheit nicht, denn wir wissen, die Lautheit der Stimmen ist natürlich auch sehr unterschiedlich verteilt. Nicht jeder, der sich mal irgendwo einen Account klickt bei dem sozialen Netzwerk oder so, wird auch gleich gehört. Und andere haben halt große Accounts und haben eine riesen Reichweite.
Konstanze Kurz, Sprecherin des Chaos Computer Clubs. Vielen Dank. Nicht alles und nicht jeder brennt sich gleichermaßen tief in unser Gedächtnis ein und dementsprechend sind auch die Chancen, vergessen zu werden, unterschiedlich verteilt. Sei es heute im Internet, sei es zur Zeit des Dichters Heinrich Hoffmann von Fallersleben. Der allerdings wusste ganz genau, was er nie vergessen würde.
Wie könnte ich dein vergessen? Ich weiß, was du mir bist. Wenn auch die Welt ihr Liebstes und Bestes bald vergisst, ich sing es hell und ruf es laut. Mein Vaterland ist meine Braut. Wie könnte ich dein vergessen? Ich weiß, was du mir bist. Wie könnte ich dein vergessen? Dein denk ich alle Zeit. Ich bin mit dir verbunden, mit dir in Freud und Leid. Ich will für dich im Kampfe stehen und soll es sein, mit dir vergehen. Wie könnte ich dein vergessen? Dein denk ich alle Zeit. Wie könnte ich dein vergessen? Ich weiß, was du mir bist, solange ein Hauch von Liebe und Leben in mir ist. Ich suche nichts als dich allein, als deine Liebe wert zu sein. Wie könnte ich dein vergessen? Ich weiß, was du mir bist.
Sie hören den Tag in HR2 Kultur über Verbrechen und Vergessen und die Frage, welche Rechte haben Mörder? Haben Sie insbesondere das Recht, dass Ihre Namen irgendwann vergessen werden, lange nach dem Mord und wenn Sie Ihre Haftstrafe verbüßt haben? Soll zum Beispiel auch Beate Zschäpe dieses Recht haben, die Frau, die im Prozess um die Morde der rechtsextremen Terrorzelle NSU als Mittäterin verurteilt worden ist? Was sich mit Ihrem Namen alles verbindet, daran erinnert uns jetzt nochmal der Kollege Andreas Meyer-Feist.
Ihr Name wurde zum Sinnbild für mörderische Gewalt, versteckt in der Unauffälligkeit, für eine Terrorserie, die erst durch Zufall gestoppt werden konnte, für Behördenversagen, für das Leben und Töten im Untergrund, den zu viele übersehen haben.
Sie war eine aktive Täterin als Mitglied des Thüringer Heimatschutzes, als Mitglied der Kameradschaft in Jena, als Teil dieses prekären Trios.
Zschäpe, Mundlos, Bönhardt. Für den Berliner Politikprofessor Hajo Funke die Haupttäter, vielleicht nicht die einzigen. Ohne den Selbstmord der beiden Letzteren hätte es den Prozess gegen Zschäpe vielleicht nie gegeben. Wäre sie vielleicht aus dem Untergrund wieder nach oben gekommen, weil niemand den Dreien auf die Spur gekommen wäre. Oder die drei hätten weiter gemordet. Beate Zschäpe musste als einzige dafür büßen.
Schuldig gesprochen wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung.
Gerichtssprecher Florian Gliwitzki kam nach dem Urteil fast außer Atem. So lang war die Liste. Beate Zschäpe.
Als Mittäterin der 9 Morde, als Mittäterin 2 Bombenanschläge, als Mittäterin von 15 Raubüberfällen, als Mittäterin eines Mordanschlags auf zwei Polizeibeamte schuldig gesprochen.
Ein Schlussstrich war das nicht, auch nicht für Beate Zschäpe. Sie sitzt in keinem normalen Gefängnis für verurteilte Straftäter. Auch mehr als ein Jahr nach dem noch nicht rechtskräftigen Urteil sitzt sie in Untersuchungshaft. Die ist weniger streng. Beate Zschäpe darf in der Zelle fernsehen und nicht nur in einem Gemeinschaftsraum. Sie kann sich schulisch und beruflich weiterbilden. Auch das einfacher als in einem Strafgefängnis. Zwei Lehrer, ein Arzt, drei Psychologen, eine Kunsttherapeutin und 7 Sozialarbeiter kümmern sich um sie und die anderen knapp 50 Frauen im Gefängnis. Und es gab noch eine große Vergünstigung. Beate Zschäpe musste nicht in Bayern bleiben, denn sie kommt aus Jena und war zuletzt in Zwickau gemeldet. Sie beantragte eine sogenannte heimatnahe Unterbringung. Die soll soziale Kontakte erleichtern, bestätigt die Leiterin des Chemnitzer Frauengefängnisses. Familie, Freunde, Bekannte sollen nicht so weit reisen, um sie zu besuchen. Aber wie oft bekommt sie Besuch? Dazu gibt es keine Auskünfte. Der Persönlichkeitsschutz gilt auch für Beate Zschäpe wie auch für alle anderen Häftlinge. Und selbst hat sie dazu nie was gesagt. Für sie gilt, was für alle gilt: eine Zelle in einem Hochhausblock hinter Mauern in einem Vorort von Chemnitz. Bett, ein Stuhl, Schreibtisch, Nachtschrank, Kleiderschrank, Wandregal, Spiegel, Pinnwand und ein Korb für schmutzige Wäsche. Geweckt wird sie um 6 Uhr. Wird sich an ihrer Lage, wird sich am Münchner Urteil noch etwas ändern? Der Anwalt der NSU-Opfer, Mehmet Daimagüler, glaubt das nicht.
Wenn sie gleich zu Beginn reinen Tisch gemacht hätte, und zwar wirklich einen reinen Tisch, glaube ich, dass es genützt hätte. Dann wäre sie als Mensch wahrgenommen worden, als Mensch, der Fehler gemacht hat, der Schuld auf sich geladen hat. Dann hätten wir etwas, mit dem wir hätten umgehen können. Aber heute, nein.
Wird am Ende alles ans Licht kommen, auch das Verschwiegene? Auch das glaubt die Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen nicht.
Ich kenne eigentlich kein Strafverfahren, in dem wirklich alles lückenlos aufgeklärt wurde. Kein einziges.
Keinen Gerichtstag hat Gisela Friedrichsen ausgelassen. Sie glaubt, Beate Zschäpe hat viele Geheimnisse. Geheimnisse, die sie nur noch mit ihrer Zelle teilt.
Geheimnisse auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite viel Öffentlichkeit um den Namen Beate Zschäpe und um das, was ihr zur Last gelegt wird. Der Kollege Andreas Meyer-Feist hat es uns gerade noch einmal geschildert. In dieser Woche nun ist Beate Zschäpe in einem Kommentar erwähnt worden in der Tageszeitung der Taz. In einem Kommentar zur jüngsten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über einen Mann, der 1981 einen Mord begangen hatte und deswegen im Gefängnis war. Er, so das Bundesverfassungsgericht, dürfe sich heute dagegen wehren, dass in Internetsuchmaschinen bei seinem Namen sofort Berichte von seinem Mord zum Vorschein kommen. Eine einleuchtende Entscheidung, so hat Carolina Schwarz, Redakteurin für Medien und Gesellschaft bei der Taz, ihren Kommentar überschrieben. Sie sagt aber auch, dass diese Entscheidung nicht als Vorbild für alle Fälle verwendet werden dürfe. Und der letzte Satz ihres Kommentars lautet: In Fällen wie dem der NSU-Terroristin Beate Zschäpe darf es niemals ein Recht auf Vergessen geben. Guten Abend, Frau Schwarz.
Hallo.
Sie nennen da ausdrücklich den Fall Beate Zschäpe, aber als beispielhaft für alle Fälle, die, so formuliere ich das mal, wichtige Gemeinsamkeiten mit dem Fall Zschäpe haben. Was sollten das aus Ihrer Sicht für Gemeinsamkeiten sein? Welche Kriterien sollten erfüllt sein, damit man sagen kann, in diesen Fällen darf es niemals ein Recht auf Vergessen geben?
Das ist allgemein zu sagen sehr schwierig, weil man immer verschiedene Dinge miteinander abwägen muss. Aber ich finde, bei politisch relevanten Straftaten, also wenn die Sicherheit des Staates oder die Sicherheit der politischen Rechte von BürgerInnen in diesem Land gefährdet sind, dann darf es ein Recht auf Vergessen nicht geben.
Es kommt ja immer auch der Begriff öffentliches Interesse ins Spiel. Ein Begriff, der, das haben Sie ja auch geschrieben, juristisch nicht ganz klar definiert sein, der von Einzelfall zu Einzelfall immer wieder abgewogen werden muss. Wie würden Sie denn persönlich öffentliches Interesse definieren?
Ja, da geht es um Informationen quasi, zu der unsere Gesellschaft einen Zugang haben muss. Und ich glaube, es ist richtig und gut, dass das nicht konkret definiert ist juristisch. Das ist eine Frage, mit der wir uns JournalistInnen jeden Tag auseinandersetzen müssen. Was an unserer Berichterstattung hat ein öffentliches Interesse, was nicht? Und da müssen verschiedene Rechte miteinander abgewägt werden, wie eben das Persönlichkeits-, allgemeine Personenrecht. Ich würde sagen, als erstes muss man natürlich gucken, wer ist überhaupt involviert. Es macht einen Unterschied, ob Angela Merkel etwas gesagt oder getan hat oder eben Hans-Peter von nebenan. Und dann geht es eben auch darum, worum geht es überhaupt? Geht es um Plagiatsphären, Liebesbeziehungen oder schwere Straftaten? Und dann ist halt eben auch immer die Frage, selbst bei einer Straftat, wie wichtig ist es denn für unsere Gesellschaft? Ist es in dem Fall, um den es ging beispielsweise, das war ein Mörder, der vor 38 Jahren zwei Menschen umgebracht hat. Und so schlimm das ist, spielt dieser Fall im Einzelnen quasi gesellschaftlich für uns keine Rolle mehr. Im Gegensatz zum Beispiel zu Beate Zschäpe, die Teil des NSU ist, der bis heute von uns von Bedeutung ist und auch sein muss.
In der Verfassungsbeschwerde dieses verurteilten Mörders, von dem Sie sprechen und um den sich ja auch unsere Sendung heute Abend dreht, steht ein ganz interessanter Satz. Der damalige Mordprozess stelle zwar unbestreitbar ein zeitgeschichtliches Ereignis dar, daraus folge aber nach so langer Zeit nicht zwingend ein fortdauerndes öffentliches Interesse an der Nennung des Namens. Und diesem Gedanken aus der Verfassungsbeschwerde hat das Bundesverfassungsgericht offenkundig auch etwas abgewinnen können. Unter welchen Umständen sind Namen in einem solchen Zusammenhang wichtig? Unter welchen Umständen sind sie zu vernachlässigen?
Namen können wichtig sein, müssen sie aber nicht. Eben gerade, wie gesagt, dass dieser Fall des Mörders, da würde ich sagen, hat es die Gesellschaft keine Berechtigung, diesen Namen immer wieder zu lesen. Denn er muss geschützt werden, er muss ein Recht auf Resozialisierung haben. Das heißt, wenn ich seinen Namen google als irgendwie neue Arbeitgeberin oder neue Nachbarin, dann darf mir nicht als erstes gleich entgegenschlagen, dass er ein Mörder ist. So hat er ja niemals Chance auf ein freies Leben. In anderen Fällen kann das aber natürlich sein, dass der Name genannt wird, dass es extrem wichtig ist, einfach für JournalistInnen zur Recherche, aber auch für HistorikerInnen oder auch für die Gesellschaft, dass wir irgendwie daraus lernen können und die Informationen uns einfach alle zustehen.
Wie ist das im Falle der NSU-Terroristen? Spielen da möglicherweise die Biografien der drei, die zum NSU gehört haben, von Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos, die sich selbst umgebracht haben, und von Beate Zschäpe, die verurteilt wurde, spielen die Biografien dieser drei vielleicht eine so große Rolle, dass man gar nicht von diesen Individuen, von diesen dreien absehen kann, wenn man sich mit dem NSU beschäftigt?
Das würde ich auf jeden Fall sagen. Das sind drei sehr wichtige Personen des NSU gewesen. Und um zu verstehen, was da passiert ist, müssen wir auch auf die Biografien dieser drei Menschen gucken, um überhaupt den NSU richtig aufzuarbeiten, was ja bis heute noch überhaupt nicht richtig passiert ist. Ich finde, bei der Namensdebatte kommt halt immer noch der zweite spannende Punkt dabei. Beate Zschäpe ist die Figur des Rechtsextremismus in Deutschland geworden. Und das birgt natürlich auch so eine kleine Gefahr, dass man das irgendwie dann als Einzelfall abhandelt und denkt, es sei eine Person oder drei Personen, die etwas Schlimmes getan haben. Aber wie wir ja aus dem NSU gerade gelernt haben, das NSU ist kein Trio. Das sind rechtsextreme Strukturen, die in diesem Land herrschen. Und gerade deswegen ist es quasi eine schwierige Entscheidung. Beate Zschäpe-Namen wird man eh niemals irgendwie wegbekommen, der ist allen Menschen im Kopf, der wird, glaube ich, nicht mehr aus den Köpfen der Menschen verschwinden. Aber deswegen ist es wichtig, ihn hier auch zu nennen, eben um quasi zu verstehen und versuchen, Zukünftiges zu verhindern.
Jeder und jede Verurteilte hat ein Recht auf Resozialisierung nach deutschem Strafrecht. Falls Beate Zschäpe jemals ein Recht auf Vergessenwerden einfordern sollte, falls sie jemals fordert, dass man nicht sofort auf die NSU-Berichterstattung stößt, wenn man ihren Namen eingibt in eine Suchmaschine, sollte man dann vielleicht genau überprüfen, ob zum Beispiel Beate Zschäpe Irrtümer und Fehler hinter sich gelassen hat, wie es in der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts heißt?
Überprüfen sollte man das auf jeden Fall. Ich denke, Beate Zschäpe lebt in Deutschland, einem Rechtsstaat, und wenn sie irgendwann aus dem Gefängnis freikommen wird, was man ja nicht weiß, wann und ob das der Fall sein wird, aber dann hat sie natürlich das Recht zu klagen, auch Verfassungsbeschwerde einzulegen. Aber meiner Meinung nach müssten die Gerichte dann entscheiden, dass hier eindeutig das Recht der Informationen, die die Gesellschaft hat, höher liegt als ihr Persönlichkeitsrecht. Sie wurde ja verurteilt, weil eine besondere Schwere der Schuld auch festgestellt wurde. Und ich glaube, da ist eben ein Fall, wo man abwägen muss und wo ich hoffen würde, dass das Bundesverfassungsgericht dann eben die Pressefreiheit über dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht lesen würde.
In Ihrem Kommentar haben Sie auch den Satz geschrieben, gerade in einem Land wie Deutschland, in dem gut und gerne vergessen und verdrängt wird, ist es wichtig zu erinnern. Reicht denn ein solcher Befund, dass in Deutschland gut und gerne verdrängt werde, reicht ein solcher Befund, der ja vielleicht auch ein bisschen pauschal ist, aus Ihrer Sicht aus, um zu sagen, im Zweifel sollte unsere Rechtsprechung eher gegen Persönlichkeitsrechte urteilen?
Ich glaube, ich würde das nicht generell in allen Fällen sagen, aber ich glaube, gerade wenn es um Rechtsextremismus geht, dann tatsächlich ja. wenn wir in die deutsche Kolonialgeschichte gucken, wenn wir in die NS-Zeit gucken, dass viel nicht aufgearbeitet wurde, aber auch aktuell. Es gab letzten Monat den Terroranschlag in Halle beispielsweise, den Annegret Kramp-Karrenbauer als Alarmzeichen genannt hatte. Frank-Walter Steinmeier hat ihn als unvorstellbar bezeichnet. Und rechtsextreme Anschläge passieren die ganze Zeit in Deutschland. Die Bundesregierung selbst zählt seit den 1990ern 84. Die Amadeo-Antonio-Stiftung kommt sogar auf knapp 200 Todesopfer rechter Gewalt in Deutschland. Und das sind Taten, die in der deutschen Gesellschaft vergessen werden, meiner Meinung nach. Und deswegen ist es quasi gerade bei Rechtsextremismus wichtig, da sensibel mit umzugehen und eben das Recht auf Interesse der Gesellschaft zu beachten, um eben erinnern zu können und nicht zu vergessen.
Carolina Schwarz, Redakteurin für Medien und Gesellschaft bei der taz. Vielen Dank. Verbrechen und Vergessen. Welche Rechte haben Mörder? Der Tag in HR2 Kultur. Verwisch die Spuren. So heißt das folgende Gedicht von Bert Brecht.
Trenne dich von deinen Kameraden auf dem Bahnhof. Gehe am Morgen in die Stadt mit zugeknöpfter Jacke. Suche dir Quartier. Und wenn dein Kamerad anklopft, öffne, oh, öffne die Tür nicht, sondern verwisch die Spuren. Wenn du deinen Eltern begegnest in der Stadt Hamburg oder sonst wo, gehe an ihnen fremd vorbei, biege um die Ecke, erkenne sie nicht. Zieh den Hut ins Gesicht, den sie dir schenkten. Zeige, oh, zeige dein Gesicht nicht, sondern verwisch die Spuren. Iss das Fleisch, das da ist. Spare nicht. Gehe in jedes Haus, wenn es regnet, und setze dich auf jeden Stuhl, der da ist. Aber bleibe nicht sitzen und vergiss deinen Hut nicht. Ich sage dir, verwisch die Spuren. Was immer du sagst, sag es nicht zweimal. Findest du deinen Gedanken bei einem anderen, verleugne ihn. Wer seine Unterschrift nicht gegeben hat, wer kein Bild hinterließ, wer nicht dabei war, wer nichts gesagt hat, wie soll der zu fassen sein? Verwisch die Spuren. Sorge, wenn du zu sterben gedenkst, dass kein Grabmal steht und verrät, wo du liegst, mit einer deutlichen Schrift, die dich anzeigt, und dem Jahr deines Todes, das dich überführt. Noch einmal, verwisch die Spuren.
Und genau diese Empfehlung ist auch der Titel, den Bertolt Brecht diesem Gedicht gegeben hat. Wer Spuren verwischt, kann damit vielleicht erreichen, dass andere ihn vergessen. Aber eine Garantie gibt es nicht, denn niemand von uns kann gezwungen werden zu vergessen. Und auch wer selbst vergessen will, scheitert in der Regel an seinem Gedächtnis, das oft gerade die Dinge festhält, die er gerne vergessen würde, und umgekehrt. Es sei denn, der Betreffende ist ein Detektiv aus der Feder von Arthur Conan Doyle und heißt Sherlock Holmes.
War sein Wissen auf etlichen Gebieten auch höchst bemerkenswert, so zeigte er auf anderen wieder eine geradezu haarsträubende Unkenntnis. Von moderner Literatur verstand er so gut wie gar nichts. Auch in Philosophie und Politik war er wenig bewandert. Als ich einmal Thomas Carlyle erwähnte, fragte er in aller Naivität, wer das denn sei. Ihren Höhepunkt erreichte meine Überraschung jedoch, als ich zufällig dahinter kam, dass er weder von Kopernikus noch von unserem Sonnensystem etwas wusste. Dass ein einigermaßen gebildeter Mensch des 19. Jahrhunderts von der Bewegung unserer Erde um die Sonne keine Ahnung haben sollte, schien mir unbegreiflich. »Was verwundert Sie daran?«, meinte er lächelnd. »Sehen Sie, jetzt, wo ich das weiß, werde ich mein Möglichstes tun, es rasch wieder zu vergessen.« »Zu vergessen?« »Ja, ich will es Ihnen erklären«, begann er bereitwillig. »Das menschliche Gehirn ist ursprünglich so eine Art leere Dachstube, die sich jeder nach eigenem Willen und Ermessen einrichten kann. Nur ein Narr wird sie mit all dem Plunder, der ihm ins Gehege kommt, vollstopfen und sich damit den Platz für nützliche Dinge rauben. Oder das Wichtige so hinter lauter Gerümpel vergraben, dass er es im geeigneten Augenblick nur unter größten Schwierigkeiten hervorholen kann.« Ein geschickter Arbeiter jedoch überlegt sich sorgfältig, was er in seiner Gehirnkammer unterbringen möchte. Er beschafft nur Werkzeuge, die ihm bei seiner Arbeit dienlich sind. Hiervon jedoch hält er sich eine reichhaltige und wohlgeordnete Auswahl. Wir dürfen nicht annehmen, dieses Stübchen habe Gummiwände, die sich nach Belieben ausdehnen ließen. Sie können mir glauben, dass, sobald die Kammer einmal voll ist, jede Wissenserweiterung zu einem Gedächtnisverlust an anderer Stelle führt. Wir verlernen etwas, was wir früher einmal gewusst oder gekonnt haben. Daher ist es so wichtig, nicht durch nutzlose Kenntnisse die wertvollen zu verdrängen. Aber das Sonnensystem, beharrte ich, von seiner Theorie nicht sonderlich überzeugt. Ach, was soll ich damit? Fiel er mir ungeduldig ins Wort. Sie sagen, wir drehen uns um die Sonne, meinetwegen. Und wenn wir um den Mond kreisten, ergebe sich daraus für meine Arbeit und mich ein Unterschied?
Das fragt sich Sherlock Holmes, und für seine Arbeit macht diese Frage vielleicht wirklich keinen Unterschied, aber wenn er sein Gehirn durch gezieltes Vergessen derart rigoros freimacht für scharfsinnige Deduktionen zur Aufklärung von Verbrechen, dann wird er zu einem hochfunktionalen Soziopathen, so nennt sich Sherlock Holmes selbst in der Fernsehserie Sherlock, die nicht im 19., sondern im 21. Jahrhundert spielt. Und ein hochfunktionaler Soziopath mag zwar hochfunktional sein, ist aber zugleich so ziemlich das Gegenteil eines Zoonpolitikon, eines politischen Wesens. Professor Uwe Volkmann, Professor für öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der Universität Frankfurt. Guten Abend.
Guten Abend.
Wie viel Vergesslichkeit darf sich denn eine demokratische Gesellschaft erlauben?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Vergesslichkeit kann ihre Vorzüge haben. Es macht vielleicht Sinn, dass man nicht sich an alles erinnert, aber grundsätzlich braucht eine demokratische Gesellschaft Aufklärung. Sie lebt eigentlich von Öffentlichkeit und davon, dass gerade politische Vorgänge in ihr öffentlich diskutiert werden. Also Fragen von öffentlichem Interesse müssen im Grunde verfügbar sein, damit sich die Gesellschaft auch über sich selbst verständigen kann.
Öffentliches Interesse, das sagt sich so leicht, das wird auch häufig gesagt im Zusammenhang dessen, was wir in dieser Sendung bereden. Was darf und was muss denn Ihrer Ansicht nach Gegenstand öffentlichen Interesses sein?
Ja, das sind zunächst mal Vorgänge des öffentlichen Lebens, des politischen Lebens. Es können im Grunde auch Ereignisse aus dem privaten Bereich sein, wie etwa Verbrechen, die eine Gesellschaft beunruhigen. Und das ist ja in einem dieser Fälle, den das Bundesverfassungsgericht entschieden hat. Da ging es um einen Mordfall, der 40 Jahre zurücklag, ein verstörendes Ereignis. Und auch darüber muss sich eine Gesellschaft auseinandersetzen können. Was richten diese Ereignisse innerhalb der Gesellschaft an? Wie werden sie wahrgenommen? Und insofern ist im Grunde auch Berichterstattung, Aufklärung erst einmal ein zulässiges und legitimes Interesse.
Der springende Punkt war ja in diesem Fall, ob dieses Interesse, dieses berechtigte Interesse an den Ereignissen von damals auch sich richten darf auf den einzelnen Menschen, der diese Straftaten begangen hat. Ob die Person des Täters, sein Name und was man sonst über seine Lebensumstände sagen kann, ob das wirklich nach so vielen Jahren, nach so langer Zeit noch relevant ist für die Öffentlichkeit.
Ja, dieses Interesse nimmt natürlich im Laufe der Zeit ab, insbesondere das Interesse an der Nennung des Namens. Grundsätzlich ist es aber, das hat ja auch Ihre kleine Geschichte von Sherlock Holmes angedeutet, mit dem Vergessen so eine Sache. Es funktioniert nicht, wenn man sich dauernd wieder daran erinnert. Und insofern hat die Klage, die jetzt erhoben worden ist, natürlich auch irgendwie einen paradoxen Effekt, dass sie eigentlich ihren eigenen Effekt so ein Stück konterkariert. Es gibt, vielleicht passt das gerade ganz gut zu der Geschichte von Sherlock Holmes, auch eine kleine Geschichte über Immanuel Kant, den großen Philosophen. Der hatte mal einen Diener, Lampe hieß der, den er entlassen musste, und er kam aber nicht so richtig darüber weg. Und dann hat er sich vorgenommen, die Sache zu vergessen, das gelang ihm nicht, und daraufhin hat er sich einen Zettel gemacht, auf dem stand, Lampe muss vergessen werden. Und den Zettel hat er sich auf seinen Schreibtisch gelegt, damit er auch an diesen Vorsatz jedes Mal erinnert wird. Und in gewisser Weise haben ja auch diese Klagen den entsprechenden Effekt. Wenn ich jetzt an dieses Ereignis zurückdenke, habe ich daran keine Erinnerung mehr. Ich habe es im Grunde vergessen, und nun kommt es aber durch diesen Prozess, durch diese Klage, die sich über mehrere Instanzen zieht, nun kommt es wieder an die Öffentlichkeit. Und jeder, der sich dafür interessiert, kann es nachsuchen. Er kann auch den Namen herausfinden. Auch das ist ja durch das Urteil nicht ausgeschlossen worden. Und dann geht es vielleicht auch gar nicht um das Vergessen in diesem Fall, sondern es geht im Grunde vielleicht auch um eine Veränderung von öffentlicher Wahrnehmung. Also in dem betreffenden Fall, ich war damals der, aber der bin ich heute nicht mehr. Ich bin ein anderer geworden.
Es gibt ja noch etwas, das sehr kollidiert mit einem Recht auf Vergessen, nämlich die Auseinandersetzung mit Geschichte. Denn das Recht zu vergessen ist ja so ziemlich das Gegenteil von dem, was historische Forschung beabsichtigt.
Ja, das ist richtig, aber das ist nun auch das Gute an diesem Urteil, dass es diesen Belang im Grunde auch ausdrücklich würdigt. Wir hatten vorher eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs in einem Verfahren gegen Google, die sogenannte Rechtssache Google Spain. Da hat der Europäische Gerichtshof dieses Recht auf Vergessen sehr stark auch gegen jedes öffentliche Interesse gemacht. Und das macht das Bundesverfassungsgericht nun nicht mit, sondern fordert, dass man in jedem einzelnen Fall in eine Abwägung da einsteigt. Niemand hat ein Recht darauf, von anderen so gesehen zu werden, wie er gesehen werden will. Und auch das Persönlichkeitsrecht vermittelt, sagt das Gericht, kein Recht auf Vergessenwerden in einem allein von den Betroffenen beherrschbaren Sinn. Sondern erforderlich ist immer eine Abwägung mit dem öffentlichen Interesse. Und gerade diese Abwägung hat das Gericht hier stark gemacht.
Und diese Abwägung kann natürlich dann von Fall zu Fall sehr unterschiedlich ausfallen. Über die Beispiele hinaus, über die wir jetzt gesprochen haben, gab es ja auch die Entscheidung über die beiden Männer, die wegen Mordes an dem Schauspieler Walter Sedlmayr verurteilt worden waren. Die haben 2009 mit einer ähnlichen Klage keinen Erfolg gehabt. Der Bundesgerichtshof hat damals gesagt, wenn man der Klage in diesem Fall Recht gegeben hätte, wenn man gesagt hätte, die Namen dürfen aus Internetberichterstattungen gelöscht werden, dann hätte das einen abschreckenden Effekt auf den Gebrauch der Meinungs- und Medienfreiheit gehabt. Ist die jetzige Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im Fall des verurteilten Mörders von 1981 geeignet, einen solchen Effekt zu vermeiden?
Ja, auch da kommt es im Grunde immer auf die Umstände des Einzelfalls an. Also die Mörder von Walter Sedlmayr waren, das spielte damals eine Rolle, selbst auch an die Öffentlichkeit gegangen. Sie hatten ein Wiederaufnahmeverfahren angestrengt und sie hatten darauf gedrungen, dass ihr Fall in die Öffentlichkeit selbst wieder hineingetragen wird. Und das wirkt sich natürlich auch bei dieser sehr einzelfallbezogenen Abwägung aus. Das ist aber im Bereich des Schutzes von Persönlichkeitsrechten und der Abwägung gegen Pressefreiheit nichts Neues. Wir können Filmaufnahmen etwa von der Bundeskanzlerin bei verschiedenen Gelegenheiten herstellen, auch wenn die in Bayreuth sich blicken lässt. Wenn jemand über den Gartenzaun blickt und sie im Badeanzug fotografiert, dann geht es aber nicht. Anders ist es aber wieder, wenn jemand, das gab es ja bei einem früheren Verteidigungsminister mal, selbst sich in einem Swimmingpool planschen von der Presse ablichten lässt. Also sind solche kleinen Umstände, die in die Abwägung einbezogen werden müssen. Aber das Entscheidende, und das ist eigentlich das Wichtige an diesem Urteil, und von verfassungsgerichtlichen Entscheidungen überhaupt. Sie speisen eigentlich so unsere normativen Grundorientierungen, also wer wir als Gesellschaft sein wollen, wie wir uns gegenseitig sehen, wie wir zusammenleben wollen, welche Interessen wir als wichtig ansehen. Die speisen sie eigentlich in den politischen Prozess, in den gesellschaftlichen Diskurs ein. Und dann werden sie eben so verhandelt, wie sie auch in dieser Sendung jetzt hier verhandelt werden.
Und das ist ja wahrscheinlich umso schwerwiegender, als es ja in diesem Fall um Mörder geht. Und da zeigt sich ja wahrscheinlich besonders die Stabilität einer Gesellschaft, wie sie ja mit solchen Dingen umgeht.
Ja, aber auch das ist etwas, was das Gericht auch schon früher dargestellt hat. Auch wer wegen einer schweren Straftat, eines Mordes verurteilt worden ist, der hat nach Verbüßung der Strafe ein Recht darauf, wieder in die Gesellschaft integriert zu werden, Recht auf Resozialisierung und auf Teilhabe an der Gesellschaft. Und das muss eben in dieser Abwägung gegen das öffentliche Interesse, auch an solchen Archiven, die ja auch sowas wie das historische Gedächtnis einer Gesellschaft sein können, das muss eben in dieser Abwägung berücksichtigt werden.
Professor Uwe Volkmann, Professor für öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der Universität Frankfurt. Vielen Dank. Verbrechen und Vergessen. Welche Rechte haben Mörder? Das war der Tag in hr2 Kultur. Nachzuhören in der ARD Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Nicht vergessen möchte ich Ihnen die Leute zu nennen, die in dieser Woche zum Tagteam gehört haben. Angela Fitsch, Karin Fuhrmann, Barbara Piroth, Doris Renk und Dorothea Schuler. Ich heiße Oliver Glab und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.